Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die angekündigte Massendemonstration in der kenianischen Hauptstadt Nairobi wurde verschoben. Bei einem Bombenanschlag gegen das türkische Militär im Kurdengebiet gibt es mehrere Opfer. Auf der kleinen Scheidegg stirbt eine Person bei einem Sessellift-Unglück, 3 Menschen werden verletzt. Der starke Wintereinbruch behindert den Straßenverkehr und die Stromversorgung in Osteuropa. Und später dann Besuch in der zweiten Heimat des Ehepaars de Bruyne. Der Captain eines Öltankers und seine Frau erzählen von ihrem Leben auf dem Rhein. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Afra Galati.
In Kenia hat sich die Lage etwas entspannt. Die Opposition um den offiziell unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Odinga sagte die für heute geplante Großdemonstration gegen die Regierung ab, angesichts eines massiven Polizeieinsatzes. Zehntausende, die auf dem Weg nach Nairobi waren, wurden gestoppt. Die Polizei gab Warnschüsse ab, als Demonstranten Häuser und Autos in Brand setzten. Der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Tutu ist zur Vermittlung in Kenia eingetroffen. Präsident Kibaki erklärte sich zum Gespräch mit der Opposition bereit, diese verlangt aber die Übergabe der Macht an sie. Die USA und die EU rufen Kibaki und Odinga auf, eine gemeinsame Regierung zu bilden. In der südosttürkischen Stadt Diyarbakir sind bei einem Bombenanschlag mindestens 4 Personen getötet und etwa 70 weitere verletzt worden. Laut dem Fernsehsender CNN Turk sind unter den Opfern auch Militärangehörige. Nach der Explosion gingen mehrere Autos und ein Armeebus in Flammen auf. Die Behörden machen kurdische Rebellen für den Anschlag verantwortlich. Im Skigebiet der kleinen Scheidegg im Berner Oberland hat sich am Mittag ein Unfall ereignet. Betroffen ist der Sessellift Fallboden auf der Wengener Seite. Beim Unfall kam eine Person ums Leben, mindestens 3 weitere wurden verletzt. Toni Koller.
Die Untersuchungsbehörden sind zwar an Ort und Stelle seit längerem an der Arbeit, bis jetzt hat die Polizei jedoch über Hergang und Ursache des Unfalls keine genaueren Informationen bekannt gegeben. Was feststeht, ist, dass zur Zeit des Unglücks in dem Gebiet starker Föhnwind herrschte. Ob dieser allerdings ursächlich dafür war, dass möglicherweise das Tragseil aus einer Rolle sprang, wie gesagt, darüber gibt es noch keine Information. Laut Auskunft der Rettungsflugwacht mussten 75 Personen vom Boden aus der stillstehenden Bahn evakuiert werden. Das Todesopfer ist ein Mann, eine schwerverletzte Frau und 2 weitere Verletzte brachte man per Helikopter ins Spital. Die Polizei lässt im Moment offen, ob es noch andere leicht verletzte Personen gibt. Die Bahnunfalluntersuchungsstelle des Bundes und die Behörden des Kantons Bern sind gemeinsam daran, den Unfall in der Nähe der kleinen Scheidegg zu klären.
Der mutmaßliche Täter im Fall der Bombendrohung gegen das Glattzentrum Wallisellen ist festgenommen worden. Laut der Kantonspolizei Zürich handelt es sich um einen 17-jährigen Schweizer. Er habe die beiden Drohungen von gestern gestanden und auch eine dritte von heute Nachmittag. Die Motive seiner Bombendrohungen gegen das Einkaufszentrum in dem Zürcher Vorort sind noch nicht bekannt. Gestern wurden rund 2000 Personen evakuiert. Die Bundesparlamentarier der SVP Thurgau wollen sich nicht an einer Verhinderungspolitik beteiligen. Sie wollten nach ihren Worten eine konstruktive Linie verfolgen und gute Kontakte zu allen Mitgliedern des Bundesrates pflegen, sagten der Thurgauer Parteipräsident Martin Stuber sowie Nationalrat und Bauernverbandspräsident Hans-Jörg Walter. Die Führungsarbeit der SVP-Gruppe im Bundeshaus, also der Fraktion, müsse kritisch geprüft werden. Die Arbeitslosigkeit ist in Deutschland letztes Jahr stark zurückgegangen, von rund 4,5 Millionen Betroffenen auf 3,8 Millionen. Die Arbeitslosenquote sank um 1,8 Prozentpunkte auf 9%. In Spanien haben sich Strom, Benzin und Lebensmittel deutlich verteuert. Die Jahresinflation macht 4,3% aus, die höchste Teuerung seit 10 Jahren. Lohnerhöhungen werden in Spanien somit von der Inflation aufgezehrt. Die britischen Traditionsautomarken Jaguar und Land Rover kommen möglicherweise in indische Hände. Der Ford-Konzern, zu dem Jaguar und Land Rover heute gehören, bezeichnet den indischen Autokonzern Tata als aussichtsreichsten Interessenten. Man werde jetzt mit Tata verhandeln, aber auch mit anderen Autobauern. Der ukrainische Milliardär Gennadi Bogolyubow hat die australische Bergbaufirma Consolidated Minerals zu 90% übernommen. Er bezahlt dafür rund 1,5 Milliarden Franken. Mit der Übernahme erhält der Ukrainer Bogolyubow Zugriff auf ungefähr 10% der weltweiten Manganreserven. Das Metall wird zur Härtung von Stahl eingesetzt. In Neapel haben aufgebrachte Einwohner vor einer Abfalldeponie demonstriert. Sie sei schuld für viele Krebserkrankungen. Riesige Abfallhaufen wurden angezündet. Die bestehenden Deponien sind überfüllt, die zuständigen Gemeinden blockieren aber den Bau neuer Lager. Die Mafia hat in der Vergangenheit an illegalen Abfalllagern gut verdient und sich mit Erfolg im Geschäft mit der Abfallbeseitigung eingenistet. Ein ungewöhnlich heftiger Wintereinbruch hat Süd- und Südosteuropa im Griff. In Norditalien schneit es sehr stark, weshalb viele Straßen nur mit Schneeketten befahrbar sind. Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt für Lastwagen bis morgen Freitag geschlossen. Auch andere Straßen in Frankreich sind für Lastwagen gesperrt, wegen Glatteis. In Bulgarien waren letzte Nacht Hunderte von Autofahrern in ihren Fahrzeugen blockiert. Die Armee setzt Panzerwagen zur Räumung der Straßen von den Schneemassen ein. Mehr als 300 bulgarische Städte und Dörfer sind ohne Strom. 30 Orte sind von der Wasserversorgung abgeschnitten. In Portugal und Südspanien kam es zu Überschwemmungen.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Machtprobe verschoben. In Kenia setzt der Oppositionsführer auf wirtschaftlichen Druck, analysiert unser Gesprächspartner in Nairobi. Desolate UNO-Friedensmission in Darfur. Überfordert und schlecht ausgerüstet war die alte Truppe. Die neue ist überfordert und schlecht ausgerüstet. Der gefühlte Sieger. Die Vorwahl der US-Präsidentschaftskandidaten in Iowa hat vor allem große psychologische Bedeutung. Von der Unverbindlichkeit eines neuen Paragraphen. Das schweizerische Ausländergesetz verbessert die Integration oder auch nicht. Und rein auf, rein ab passieren jährlich 9 Millionen Tonnen Öl die Basler Rheinhäfen. Ein Ohr voll davon gibt es in unserer Serie gegen 6:30. Mit dem Schlimmsten musste man rechnen für den heutigen Tag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Eine verbotene Massendemonstration gegen Präsident Kibaki, der sich sein Amt mit offensichtlich gefälschten Wahlen sicherte, war angekündigt und dies vor dem Hintergrund von gewalttätigen Auseinandersetzungen, die in den letzten Tagen mehr als 300 Tote gefordert und mehr als 100.000 in die Flucht getrieben haben. Doch wenig geschah. Demonstration verschoben auf Dienstag. Zwischen den Oppositionellen und den Sicherheitskräften des Präsidenten Kibaki kam es lediglich zu Scharmützeln. Der Afrika-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, Kurt Pelder, ist heute aus dem Westen zurück in Nairobi angekommen. Ihn fragte ich, weshalb denn die Demonstration von Oppositionsführer Odinga abgesagt wurde.
Ich glaube nicht, es geht dem Oppositionsführer Raila Odinga, glaube ich, vor allem darum, Kenia wirtschaftlich zu Boden zu zwingen, die Regierung zu Konzessionen zu zwingen. Und das kann er, indem er die Straßen sperrt, indem er die Sicherheitskräfte in Nairobi bindet mit den Ankündigungen von großen Demonstrationen. Heute sind ein paar tausend Leute auf der Straße gewesen. Die meisten Leute sind zu Hause geblieben, weil sie Angst haben vor der Polizei. Es gab Gerüchte, dass die Polizei Schießbefehl hat. Es hat nichts derartiges gegeben. Also der große Teil der Toten ist bei zwischenethnischen Konflikten mit Buschmessern und Knüppeln und dergleichen mehr. Ich war auch im Leichenschauhaus von Nairobi und auch da heißt es, die Wunden sind vor allem Buschmesser und nicht Schusswunden.
Wie sieht denn die Situation zurzeit aus in Nairobi? Ist es etwas ruhiger geworden?
Heute Nachmittag war es ziemlich ruhig, es hat aber zum ersten Mal Barrikaden auch in besseren Vierteln gegeben. Es wurden Verkehrsschilder heruntergerissen, Kioske umgestürzt. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und was auch neu ist, dass jetzt das Slum Kibera, da stehen auch so einfache Straßensperren und bisher hat die Polizei die immer weggeräumt.
Nun ist die Demonstration nicht definitiv abgesagt, sondern sie wurde auf Dienstag verschoben. Was ist davon zu halten?
Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass Odinga vor allem wirtschaftlich Druck ausüben will. Es sorgt dafür, dass nicht alle Geschäfte geschlossen bleiben, aber doch sehr viele. Und das führt zu wirtschaftlichen Schäden, die noch sehr schwer abzuschätzen sind, aber sie müssen gewaltig sein. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel geben, das jetzt nicht Nairobi betrifft, aber im Westen des Landes, wo die Versorgungslage viel, viel schlimmer ist als in Nairobi. Also die Telefonkarten, die praktisch alle Mobilfunkabonnenten benutzen, um telefonieren zu können, diese Telefonkarten sind in weiten Teilen des Landes nicht mehr erhältlich und müssen jetzt mit Flugzeugen in diese Städte gebracht werden, weil die Ortschaften im Westen von Kenia abgeschnitten sind von Nairobi. Es gibt hunderte von Straßensperren von Rebellen entlang der großen Überlandstraßen und da sieht man, welche Auswirkungen diese Blockade hat, die Odinga und seine Leute anstreben. Das werden die Leute um den Präsidenten zu spüren bekommen.
Im Westen ist ja nicht nur die Versorgungslage schlimmer, dort gab es ja auch die größte Gewalt. Hat sich die Situation in der Provinz im Westen des Landes etwas beruhigt?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil das Reisen in Kenia enorm schwierig geworden ist. Was sich verbessert hat, ist zweifellos, dass Vertriebene jetzt zu Tausenden in großen Konvois, die von der Armee bewacht werden, aus Westkenia Richtung Nairobi gebracht werden, sodass die Kikuyu, die zuvor im Westen des Landes gelebt haben, entweder bei Verwandten in Nairobi Unterschlupf finden können oder zurück in ihre Heimatprovinz in Zentralkenia gehen können. Das ist eindeutig eine Verbesserung. Aber die Straßen sind nach wie vor fast leer, also die Überlandstraßen. Und das hat ja nicht nur für Kenia eine schreckliche Auswirkung in wirtschaftlicher Art, sondern auch für das Nachbarland Uganda, Teile Zentralafrikas, Sudan. Das ist wirklich eine Katastrophe in einer Region, die ja ohnehin schon sehr viel Armut kennt.
Kurt Pelter, heute ist der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Bischof Desmond Tutu mit dem Oppositionsführer Odinga zusammengetroffen. Haben seine Vermittlungsbemühungen Aussichten auf Erfolg?
Ich glaube, im Moment ist es unwahrscheinlich, dass Odinga nachgeben wird oder dass Kibaki nachgeben wird. Beide hoffen darauf, dass der anderen Seite der Atem ausgeht. Die Regierung kann hoffen, dass die Slumbewohner irgendwann mal sich Essen besorgen müssen und dass die dann keine Lust mehr haben, protestieren zu gehen. Umgekehrt hofft natürlich die Opposition, die Regierung wirtschaftlich auszuhungern. Die Steuereinnahmen gehen massiv zurück. Und solange nicht eine Seite unter Druck kommt, sei es jetzt wirtschaftlicher Natur oder ausländischen diplomatischen Druck, dann glaube ich, werden beide Seiten weiter eine harte Linie verfolgen, um zu sehen, ob nicht die andere Seite zuerst einbricht.
Informationen von Kurt Pelder von der NZZ. Seit Montag tragen die Soldaten der internationalen Friedensmission in der sudanesischen Krisenregion Darfur nicht mehr die grünen Beret der Afrikanischen Union, sondern die blauen der UNO. Ziel der vom Sicherheitsrat in New York geplanten Großoperation, das Blutvergießen im Sudan mit mehr als 200.000 Toten, sollte beendet werden. Und zwar neu mit größerem Aufwand, als ihn die Afrikanische Union hat betreiben können. Allerdings, es fehlt den internationalen Truppen an allem, an Soldaten, an Material, an Transportmitteln. Und wenn die Operation Darfur scheitert, dann steht auch anderes auf dem Spiel. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger.
Seit bald 4 Jahren versuchen Truppen der Afrikanischen Union, das Blutvergießen in Darfur zu beenden. Praktisch ohne Erfolg. Sie sind überfordert, ungenügend ausgebildet und schlecht ausgerüstet. Das hätte nun anders werden sollen, nachdem diese Woche die Vereinten Nationen die Verantwortung für den Friedenseinsatz übernahmen. Und zwar mit einem starken Mandat, das auch Gewaltanwendung zum Schutz der Blauhelme und von Zivilisten erlaubt. Die Truppe hätte verdreifacht werden sollen, bestens ausgerüstet und solide finanziert. Von all dem könne keine Rede sein, klagt UNO-Sprecherin Michelle Montes und meint leicht genervt auf die Frage, wann denn die geplanten 26.000 UNO-Blauhelme vor Ort sein werden.
At this point I cannot give you an answer. Because as you know, it's not only a question of the troops being deployed, it's also a question of support, technical support.
Sie könne zurzeit keine Antwort geben. Und es gehe nicht nur um die fehlenden Blauhelmtruppen. Ein ebenso großes Problem sei die mangelnde Ausrüstung, technisches Gerät, Waffen, Fahrzeuge und vor allem Helikopter.
We still have not received any helicopters.
Bis jetzt habe die UNO noch keinen einzigen Helikopter für Darfur bekommen. Was sie nicht sagt, obschon gerade die westlichen Länder am lautesten einen UNO-Großeinsatz in Darfur gefordert hatten und die NATO auch über 18.000 für diese Operation taugliche Helikopter verfügt. Eher verständlich ist, dass die meisten NATO-Länder keine Soldaten anbieten zur Verstärkung der bisher 9.000 Wehrmänner aus Afrika. Viele sind bereits stark engagiert im Irak, in Afghanistan und in diversen UNO-Operationen. Aber es mangle auch an Geld, nicht zuletzt, weil die USA im Rückstand seien mit ihren Zahlungen, meint David Harwood von der privaten amerikanischen UNO-Stiftung, was die Darfur-Mission weiter gefährde.
Certainly could. When we did an analysis, it left us $100 million short for the mission in Sudan.
Man habe errechnet, dass für den Darfur-Einsatz allein im ersten Jahr etwa $100 million fehlten. Doch nicht allein der Westen ist verantwortlich für den blamablen Start und dem von manchen bereits prophezeiten Scheitern der Darfur-Friedensoperation. China, Sudans engster Verbündeter, schickte gerade mal 100 Genie-Soldaten. Russland bot überhaupt nichts an. Der Hauptschuldige ist aber Sudans Diktator Omar al-Bashir, der im Sommer 2007 zwar einwilligte in die Einsetzung einer Blauhelm-Truppe und nun zu deren Einsatzbeginn vollmundig verkündet, seine Regierung kooperiere total. Tatsächlich behindert er die Darfur-Mission immer wieder massiv. Er verweigert Flugrechte und erlegt eigenmächtig die Bestimmung, die Truppe solle stark afrikanisch geprägt sein, so aus, dass er sie sperrt gegen Soldaten aus fast allen anderen Ländern, aus Asien etwa oder aus Skandinavien. Doch ohne minimale Kooperation des sudanesischen Regimes ist jede Darfur-Mission zum Scheitern verurteilt. Dabei hätte gerade dieser Blauhelm-Einsatz zum Modellfall für künftige Friedensoperationen werden sollen, meint Ekaterina Stepanova vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Regionalisierung sei der richtige Weg.
One of the natural solutions, and we see it very clearly, is the regionalization. I think we will see more of that. With the UN, due to its huge expertise.
Das heiße, dass die UNO aufgrund ihrer Erfahrung und Mittel für Know-how, Logistik und Finanzierung sorge, Länder aus der Region hingegen den Großteil der Soldaten stellten. Genau dieses Modell scheint nun beim ersten großen Testfall zu scheitern. Bereits ist von der Farce von Darfur die Rede. Das dürfte weitere ähnliche Friedensmissionen kompromittieren. Anzulasten ist das freilich nicht der UNO als Organisation, sondern jenen UNO-Mitgliedern, die großen Worten keine Taten folgen lassen, und natürlich dem Sudan.
In the middle of nowhere, beinahe mitten im Nichts, versammeln sich im Moment Weltpresse und US-Politelite. Der amerikanische Bundesstaat Iowa bestimmt in Kürze, also in 8 Stunden, als erster Bundesstaat, wer für die Demokraten und wer für die Republikaner um den Einzug ins Weiße Haus kämpfen darf. Iowa macht also die Vorauswahl für all die Vorwahlen in den restlichen 49 US-Bundesstaaten. Auch unsere beiden USA-Korrespondenten sind in den mittleren Westen gereist. Einer von 2.500 Journalisten dort ist also Peter Vögerli. Ich fragte ihn, alle reden von Iowa, wer aber geht denn da überhaupt wählen?
Man erwartet, dass etwa 100.000 Republikaner und vielleicht 150.000 Demokraten wählen gehen werden. Das ist nicht sehr viel, wenn man denkt, dass es etwa 2 Millionen Wahlberechtigte gibt. Aber es sind ja keine Wahlen, es ist eine Vorwahl. Es wird bestimmt, wer wird Kandidat der Parteien. Also wenn zum Beispiel die FDP oder die SP des Kantons Zürich bestimmt, wer kommt auf die Nationalratsliste, wer hat welchen Platz, das ist vergleichbar mit den Vorwahlen in Iowa. Das Zweite, was man sagen kann, es werden offenbar mehr als vor 4 Jahren wählen gehen. Das Rennen ist sehr spannend, das ist der Stand der Dinge von heute.
Bloß etwa 250.000 Personen, sagen Sie, und dann erst noch nicht wirklich eine repräsentative Auswahl. Die Latinos fehlen weitgehend, ebenso die schwarze Bevölkerung. Gibt das nicht ein völlig verzerrtes Resultat?
Es gibt ein verzerrtes Resultat. Es ist nicht repräsentativ für die USA, aber es gibt ja in allen 50 Bundesstaaten Vorwahlen. In South Carolina dann wird die Frage sein, wie werden die Schwarzen wählen? Also die einzelnen Gruppen kommen zu Zuge, aber halt nicht in jedem Bundesstaat. Und insofern ist es richtig, Iowa ist nicht repräsentativ und hat, weil es halt der erste Bundesstaat ist, eine herausragende Bedeutung.
Weshalb genau diese immense Bedeutung von Iowa?
Wie gesagt, arithmetisch ist es unbedeutend, was in Iowa passiert. Die Iowa-Delegierten stellen nicht einmal 5% aller Delegierten bei der National Convention im September, die dann eigentlich nominell bestimmt, wer Präsidentschaftskandidat wird. Aber die Psychologie, das ist das alles Entscheidende. Ein gutes Beispiel ist Jimmy Carter, der unbekannte Gouverneur von Georgia. Der tauchte 1976 im Schnee von Iowa auf. Er fuhr ein sehr gutes Resultat ein. Er kam auf die Titelseiten der Medien. Das Geld Geld floss ihm zu. Und gerade jetzt, wo der Vorwahlkalender so dicht wie noch nie ist, ist es wichtig, wie man aus den Startblöcken kommt. Und da hat halt Iowa die Nase vorn und Iowa eine immense psychologische Bedeutung.
Carter war damals plötzlich aufgetaucht. In diesem Wahlkampf sind andere plötzlich verschwunden. Die Rede ist meist bloß noch von Clinton, Obama, Edwards bei den Demokraten und Huckabee und Romney bei den Republikanern. Aber da waren doch noch mehr. Sind die in Iowa gar nicht mehr präsent?
Die sind tatsächlich noch präsent. Denken wir zum Beispiel an den Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson, oder Joe Biden, der erfahrene Außenpolitiker, aber die haben Umfragewerte von 7 oder 5%. Das heißt, sie sind eindeutig abgeschlagen. Sehr spannend finde ich bei den Republikanern ist Rudy Giuliani, der Mann, der insgesamt bei den Umfragen führt. Er aber liegt in Iowa auf dem letzten Platz, weil er eine sehr riskante Strategie fährt. Er setzt darauf, bei den großen Staaten zu gewinnen, also in Florida und dann beim sogenannten Super Tuesday, bei dem fast die Hälfte aller Staaten über 40% der Delegierten nominieren. Und am Beispiel von Giuliani wird sich zeigen, was wichtiger ist bei den Vorwahlen, die Psychologie oder ob es dann die großen, wichtigen Staaten sind. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Beispiel, Rudy Giuliani.
Peter Vögele, Sie haben in der Mittagsinformationssendung erzählt, der Wahlkampf werde nun schmutziger. Wie äußert sich das konkret?
Also den ersten Schmutz hat vor allem Mitt Romney, der ehemalige Gouverneur von Massachusetts, geworfen, weil er hat die Strategie, er möchte in Iowa und in New Hampshire gewinnen und er ist in beiden Staaten unter Druck. Er hat sogenannte Negativwerbung ausgestrahlt, er hat gesagt zum Beispiel, der Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, habe über 1000 Verurteilte begnadigt, darunter 12 Mörder, die zum Teil rückfällig geworden sind. Das ist ein Anschlag sozusagen auf Mike Huckabee von Mitt Romney. Und Mike Huckabee hat mit Bauernschleue geantwortet. Er hat eine andere Negativwerbung lanciert, sie aber nur den Medien gezeigt und gesagt, er könnte auch, aber er werde nicht, weil er sei anständig. Das wäre also ein Beispiel, wie das abgeht.
Bedeutet denn diese Vorwahl in Iowa für einige bereits das Aus?
Tatsächlich, ich glaube, Iowa entscheidet, ob die Nicht-Favoriten weiterhin eine Chance haben. Also beispielsweise würde Hillary Clinton klar in Iowa gewinnen und sie führt ja auch in New Hampshire mit 7% und landesweit mit 22%, dann wäre das Rennen gelaufen, bevor es überhaupt begonnen hätte. Das ist die Meinung vieler Beobachter. Das heißt, Barack Obama, John Edwards, sie müssen in diesen kleinen Vorwahlstaaten die Nase vorne haben, um im Rennen zu bleiben. Dasselbe gilt auch bei den Republikanern. John McCain setzt auf New Hampshire, Mike Huckabee auf Iowa. Und das ist die Bedeutung dieser Vorwahlstaaten. Es geht darum, dass die Nicht-Favoriten im Rennen bleiben.
Das war Peter Vögele im eiskalten Iowa. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Ein neues Gesetz mit sehr viel Spielraum und Frachter mit sehr viel Stauraum, Öltanker auf dem Rhein. Seit 2 Tagen sind, neben vielen anderen Erlassen, das neue Ausländer- und das neue Asylgesetz in Kraft. Die hatte das Volk nach einer heißen politischen Auseinandersetzung vor etwas mehr als einem Jahr angenommen. Das Ausländergesetz, damals weniger umstritten als das Asylgesetz, soll eine verbesserte Integration der Ausländerinnen und Ausländer ermöglichen. Was kann man sich jetzt von diesem Gesetz erhoffen? Thomas Kessler in Basel hat lange Erfahrung auf dem Gebiet Integration und Integrationspolitik. Er meint, das Ausländergesetz könne höchstens als Übergangslösung dienen. Monika Binotto.
Das neue Ausländergesetz will die Integration fördern. So steht es im Gesetz. Die Ausländerinnen und Ausländer sollen eine Landessprache lernen, sollen beruflich erfolgreich und möglichst gesund sein. Und wenn sie nicht willig sind und sich verweigern, kann dies Einfluss haben auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung oder den Familiennachzug. Soweit, so gut, findet Thomas Kessler, Leiter der kantonalen Integrationsstelle Basel, der sich von Basel aus seit Jahren in Integrationsfragen einen Namen gemacht hat. Man könne mit diesem Gesetz durchaus eine erfolgreiche Integration erzielen. Die Krux dabei, man könne nur, man müsse nicht.
Die Verbindlichkeit des Gesetzes, das ist relativ klein gehalten. Es hat Kann-Bestimmungen, der Bund kann fördern, die Kantone können Verträge abschließen. Der Handlungsspielraum ist so breit, dass also tatsächlich der politische Wille vor Ort im Kanton und in der Gemeinde, dass die entscheiden, was tatsächlich geändert wird und was nicht.
Kantone, die nur ein Minimum an Integrationsarbeit leisten wollten, könnten dies problemlos tun. Und in solchen Kantonen sei kaum eine verbesserte Integration zu erwarten. Zwar bemühe sich der Bund in Zusammenarbeit mit den Integrationsbeauftragten der Kantone um eine gewisse Einheitlichkeit.
Aber das ist natürlich ein Stück weit Wunschdenken. Also die föderalistischen Unterschiede werden weiterhin sehr groß bleiben. Ich selber betrachte deshalb das neue Gesetz als Zwischenschritt. Der nächste Schritt wird sein müssen, eine systematische, einheitliche Integrationspolitik, die Mindeststandards setzt, damit der Standort Schweiz insgesamt profitiert und nicht nur dort, wo der politische Wille besteht.
1,6 Millionen Menschen aus 200 Nationen lebten in der Schweiz. Viele junge Leute, die gebildet werden müssten, nur Sprachkurse anzubieten, genüge nicht. Es brauche den Kontakt direkt zu den Ausländerinnen und Ausländern, einzeln und mit klaren Zielsetzungen.
Die allergrößte Wirkung haben alle Maßnahmen im Bereich der Familiengründung und Frühförderung. Das heißt, wenn Kantone dort investieren und dafür sorgen, dass jedes Kind in den ersten Lebensjahren wirklich begleitet wird, wenn die Kinder gesund und gefördert in den Kindergarten kommen, dann braucht es fast keine Integrationsmaßnahmen mehr. Frühförderung ist noch viel wichtiger als Integration.
Thomas Kessler glaubt, dass die Schweiz hier vorwärts machen wird und dies nicht zuletzt wegen der Wahl der neuen Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf.
Sie hat einen ausgezeichneten Ruf in Graubünden. Sie versteht auch viel von Familienpolitik, von Frühförderung. Also ich bin eigentlich optimistisch.
Optimistisch auch darum, weil nach dem Ständerat nun auch der Nationalrat in der letzten Session einen Vorstoß für die Prüfung eines Integrationsgesetzes überwiesen hat. Bis ein solches Gesetz aber erarbeitet und verabschiedet ist, dürften noch einige Jahre vergehen.
Inlandredaktorin Monika Binotto. In den ersten Tagen des neuen Jahres besuchen wir an dieser Stelle Schauplätze, die 2008 eine besondere Rolle spielen werden oder die für etwas stehen, das uns in diesem Jahr noch beschäftigen wird. Bereits gestern, am zweiten Tag des noch jungen Jahres, war der Ölpreis mal wieder Thema. Gestern hatte zum ersten Mal die Rekordmarke von $100 pro Fass geknackt. Trotz des hohen und immer höheren Preises deckt Öl noch immer fast 2/3 des schweizerischen Energiebedarfs und immerhin 1/3 des schwarzen Goldes kommt nicht über die Pipelines aus dem Mittelmeerraum, sondern übers Wasser zu uns. Dreh- und Angelpunkt sind dabei die schweizerischen Rheinhäfen in Basel. Von dort die Reportage von Beat Kieger.
Ein grauer, verregneter Morgen im Hafen Kleinhüningen in Basel. Die Piz Longin ist startbereit. In wenigen Minuten wird Kapitän Petrus de Bruyn das über 100 Meter lange Tankschiff rheinabwärts Richtung Rotterdam steuern. Vorher aber prüft er noch aufmerksam jeden Winkel seines Kahns. Sicherheit wird groß geschrieben. Petrus de Bruyn ist ein Routinier. Der 58-Jährige verbrachte praktisch sein ganzes Leben auf dem Wasser. Obwohl er 30 Mal im Jahr zwischen Holland und der Schweiz hin und her schippert, packt ihn immer noch vor jeder Reise die Begeisterung.
Man ist frei und man erlebt jedes Mal was anderes. Ne? Dann ist wieder Wind, dann ist wieder schönes Wetter, dann ist wieder viel Regen oder andere Wasserstände. Und da ist immer was los. Ne? Und auf dem Schiff ist auch immer was zu arbeiten, du hast immer was anderes. Seit meinem 15. Lebensjahr schon mache ich das.
Andere hielten es nicht so lange aus. Wochenlang von zu Hause weg, getrennt von Familie und Freunden zu sein, ist nicht jedermanns Sache. Petrus de Bruyns Glück? Seine Frau ist immer mit an Bord. Im Rheinhafen fühlen sich die beiden unterdessen fast wie zu Hause.
Ich habe früher als Kind hier immer gespielt. Ich kenne mich genau aus wie in Holland.
Sie sagt immer, das ist meine zweite Heimat.
Ja.
Aber die Zeiten ändern sich, auch im Rheinhafen. Kaum ist ein Tankschiff angedockt, ist es auch schon wieder weg. Zeit für ein Sozialleben unter den Schiffsleuten bleibe da kaum mehr übrig. Die de Bruyns schwelgen deshalb in Nostalgie.
Gemütlicher.
Wir haben dann untereinander mit Familie und Freunden die Schiffes alles zusammen. Wir haben das genossen, die haben mit Bekannten. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das sind wir fahren 24 Stunden am Tag.
Mehr Stress ist jetzt. Man will so schnell wie möglich wieder in Basel sein. wenn man hier ist, naja, so wie gestern Abend waren wir hier um 18 Uhr, dann haben wir einen schönen Abend gehabt. Aber meistens ist es immer rund um die Uhr, auch mit das Wochenende und Feiertage. Mit Weihnachten oder mit Neujahr, das geht immer durch.
Dieser Stress ist aber auch ein Zeichen dafür, dass das Geschäft floriert. Die Nachfrage nach Öl ist ungebrochen. Petrus de Bruyn ist überzeugt, der hohe Ölpreis ändere nicht viel am Verhalten der Menschen.
Die Leute fahren immer noch so schnell Auto oder zu schnell noch immer und die machen nichts weniger. Ne? Also ich merke das auch an mich selber, wenn ich in Holland bin. Und ich komme dann wieder in mein Auto und dann fahre ich an die Tankstelle und dann muss ich 1,50 Euro bezahlen für mein Benzin und dann tanke ich einfach wieder voll. Ne? Also das habe ich früher gemacht und das mache ich jetzt auch.
Auf seinen Lohn hat der hohe Preis des Ladeguts keinen Einfluss. Die Schiffsunternehmen können aus der gegenwärtigen Os nämlich kaum Profit schlagen, erklärt Petrus de Bruyns Chef Cor van der Westen, Manager des internationalen Logistikunternehmens Fluvia.
Letztendlich ist der Preis für uns nicht das Durchschlaggebende. Also die Frage nach Schiffsraum ist für uns interessant, weil viel Nachfrage ist, braucht man viel Schiffe, können wir einen besseren Preis für die Transporte erzielen. Aber der unterliegende Wert des Produktes spielt ja nicht so eine große Rolle.
Wie viel Liter Öl ein Tanker laden könne, hänge vom Wasserstand ab. Doch darauf habe er nur beschränkt Einfluss, schmunzelt Cor van der Westen.
Je mehr Petrus ausschüttet, je mehr Wasser kommt ihm rein und je mehr können unsere Schiffe also laden. Meistens hat er dann wieder zur Folge, dass die Kundschaft sagt, ja, jetzt kannst du so viel laden, kannst du wieder vielleicht im Preis etwas nachlassen.
Vor über 80 Jahren, 1923, legte das erste Tankschiff in Basel an. Seither hat sich die Ölmenge auf 9 Millionen Tonnen pro Jahr um mehr als vervierfacht. Das schwarze Gold, welches die Schiffe in den Rheinhafen transportieren, wird in kurzer Zeit abgepumpt und landet dann in riesigen Öltanks entlang des Stroms. Zum Beispiel in jenen der Avia, etwas rheinaufwärts im Auhafen Muttenz. Geschäftsführer Olivier Waldner nimmt uns auf einen Rundgang durch das großflächige Areal mit. Die raue Industrielandschaft gleicht einem Wald, wobei statt Bäumen Dutzende riesiger Tanksilos die Umgebung beherrschen.
Wir befinden uns hier im historischen Teil dieser Anlage, wobei die Tanks, die teilweise aus dem Jahr 1939 noch stammen, in den letzten Jahrzehnten massiv modernisiert wurden. Heute sind sämtliche Tanks dem gleichen Sicherheitsstandard unterlegen. Wir haben allerdings auch im neueren Bereich Tanks, die haben bis zu 14 Millionen Liter Inhalt in einem Tank.
Neben den Tanks stehen hochautomatisierte Verladestationen. Von dort kommt das Öl dann via Schiene und Straße zu uns Endkonsumenten. Ein Teil der Ware wird aber auch in sogenannten Pflichtlagern zurückbehalten. Die Pflichtlager sind ein historisches Überbleibsel. Um das Binnenland Schweiz auch in Krisenzeiten mit genügend Rohstoffen zu versorgen und damit Engpässe zu vermeiden, schreibt der Bund seit den 30er Jahren nämlich vor, dass die Mineralölwirtschaft eine gewisse Menge Öl zwischenlagert.
In der Schweiz sieht es so aus, dass wir zu Zeiten des Kalten Krieges bis zu 2 Jahresbedarfe an Mineralölprodukten an Lager hatten. Die wurden in den letzten Jahren gelockert, diese Bestimmungen. Und jetzt sind wir in etwa bei 4,5 Monaten, wo wir die Produkte an Lager haben. Und es ist mir nicht bekannt, wann das letzte Mal Pflichtlager angetastet werden durften.
Gut möglich, dass diese Reservepflicht einmal fällt. Zurzeit steht das Thema aber nicht so oberst auf der politischen Agenda. Olivier Waldner fühlt sich durch die staatliche Order nicht eingeschränkt. Die Pflichtlagerhaltung habe keinen Einfluss auf den Ölpreis, ist er überzeugt. Aber Waldner verfolgt die Entwicklung auf dem Ölmarkt natürlich gespannt. Allzu große Sorgen macht er sich nicht, denn trotz des hohen Ölpreises und der Konkurrenz durch neue, alternative Energiequellen wie Biomasse bleiben die Umsatzzahlen der Mineralölindustrie erstaunlich stabil. Kommt dazu, dass das Öl nicht so schnell ausgehen dürfte. Frühere Prognosen werden nämlich laufend revidiert. Heute rechnet zum Beispiel die Schweizer Erdölvereinigung damit, dass mindestens für die nächsten 50 Jahre Nachschub gewährleistet ist. Angst, schon bald auf dem Trockenen zu sitzen, hat auch Tankerkapitän Petrus de Bruyn nicht.
Auf dem Trockenen? Das glaube ich nicht. Vorerst nicht. Solange das da Wasser im Rhein fließt, dann kommt auch immer noch Öl hoch. Das glaube ich schon. Ja.
Und spätestens in ein paar Jahren seien auch seine Tage auf dem Wasser gezählt. Der Pensionierung schaut er mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge entgegen.
Ich freue mich schon, dass es dann ein bisschen ruhiger wird.
aber vermisse tue ich das schon.
Dann legt die Pizzlungin ab und tuckert nordwärts. In wenigen Tagen schon wird Petrus de Bruyn den Schweizer Markt mit einer nächsten Ladung Öl beliefern.
Die Reportage von Beat Giger. Morgen steht Marseille im Fokus unserer Serie. Dort will Präsident Sarkozy im Juni eine Mittelmeerunion nach dem Vorbild der EU gründen. Doch die größte französische Hafenstadt hat ihre Fühler schon längst Richtung Süden ausgestreckt. Dieser Hinweis bringt uns ans Ende der Sendung. Verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung «Echo der Zeit» und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.